Kurze Verzögerung und schon geht's los. Ja, wir kommen im Lukas-Evangelium zum 13. Kapitel. Kapitel 12 im Lukas-Evangelium endet damit, dass Jesus die Frage stellt, warum die Juden nicht die Zeit erkennen, in der sie lebten. Denn wäre dies geschehen, hätten sie die Zeit erkannt, so hätten sie ja erkannt, dass sie mit Gott ins Reine kommen müssten. Lukas 12, 57, da steht, und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Das war die Frage, die Jesus ihnen stellte. Der Herr hatte sie eindringlich ermahnt, mit ihrem Widersacher noch vor dem Gerichtstermin einig zu werden, da sie ja nicht wüssten, wie so ein Rechtsstreit ausgeht. Durch ihre Ablehnung Jesu hatten sich die Juden ja selbst ihn als Widersacher ausgewählt. Er war der Widersacher, mit dem sie in Rechtsstreit gekommen sind. Und der Richter, der war Gott selbst. Und sie wurden nicht im Unklaren gelassen darüber, wie der Richter in diesem Rechtsstreit entscheiden würde. Sie hatten also die Erkenntnis über das bevorstehende Urteil. Das hat keiner von uns, wenn er vor Gericht kommt oder vor Gericht zieht. Aber hier war klar, dass Jesus ihnen vermitteln wollte, wisst ihr nicht, wenn ihr Gott letztendlich so behandelt, wie ihr es in der Vergangenheit getan habt, dass der Richterspruch schon feststeht. Das hätten sie wissen können. Die Einigung, zu der Jesus sie im Beispiel aus Lukas 12 aufforderte, hätte darin bestanden, dass sie Buße tun für ihre ablehnende Verfehlung Jesus gegenüber. Buße ist auch das Thema im ersten Teil in Kapitel 13. Buße tun bedeutet, von etwas zurücktreten, was falsch war, und demütige Reue darüber zeigen. Eine gewisse Zeit nach den Vorkommnissen in Kapitel 12 kommt es zu zwei Vorkommnissen, die uns hier in Kapitel 13 berichtet werden. Und ich lese den Text aus Lukas 13, die Verse 1 bis 9. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mitlesen. Und da steht: Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten hatten? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte ihnen dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinen Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Anlass zu den ersten Vorkommnissen hatte der von Rom im Jahre 25 nach Christus eingesetzte Präfekt Pontius Pilatus. Dieser Name ist uns bekannt. Er wurde 25 in dieses Amt hinein, ja, zitiert vom Kaiser. Über 10 Jahre war er Präfekt in Jerusalem. Das Vorkommnis, was hier beschrieben wird, ist, dass Pontius Pilatus eine Reihe von Galiläern hat umbringen lassen, und zwar im Tempel. Die Berichte, die wir auch aus nicht-biblischen Quellen über Pontius Pilatus wissen, insbesondere aus Flavius Josephus, geben der Vermutung recht, dass Pilatus mit den religiösen Gegebenheiten der Juden nicht sehr viel anfangen konnte. Sie waren ihm nicht wichtig, sie waren ihm suspekt und er ignorierte sie ganz auch einfach. So hatte er zum Beispiel Standbilder des Kaisers Tiberius nach Jerusalem bringen lassen, in die heilige Stadt, die nur für Gott da war. Und als die Juden darüber in Aufruhr gerieten und ihn aufforderten, die Standbilder wieder zu entfernen, weil sie ja ihren religiösen Überzeugungen widersprachen, da hat Pilatus das ganz einfach abgelehnt. Nicht nur abgelehnt, er ließ die Juden 5 Tage lang in die große Rennbahn in Jerusalem treiben. Tag und Nacht mussten sie da verharren. Und am 6. Tag kam er, hat die Juden umstellen lassen und hat ihnen gedroht, er würde sie alle umbringen. Erst als die Juden in die Knie gingen und ihre Leiber darbrachten, hatte er Mitleid, ließ sie frei und entfernte auch die Standbilder. Man könnte sagen, Glück gehabt. Es hätte auch anders aussehen können oder ausgehen können. Ein anderes Mal gab es einen Aufstand darüber, dass Pilatus einen Teil des Tempelschatzes missbraucht hat, hat ihn einfach genommen und hat dafür ein Aquädukt bauen lassen nach Jerusalem hinein. Auch darüber gab es Aufruhr von den Juden, denn dieser Tempelschatz war ja nicht dafür da, dass er Baulichkeiten, die die Römer haben wollten, unterstützte oder finanzierte. Pilatus hatte zuvor unter das Volk seine Soldaten in Zivil mischen lassen. Und als der Aufruhr dann losging, schlugen sie diese Menschen tot. Sie hatten Knüppel dabei, keine Schwerter, sondern sie erschlugen diese Menschen vor den Augen des ganzen Volkes. Sodass viele aus dem jüdischen Volk zu Tode kamen. Wir sehen also, dass Pilatus ein hartgesottener Mann im Dienste Roms war, der durchaus bereit war, seinen Willen durchzusetzen. Und daher trifft ihn auch eine Mitschuld am Tod von Jesus Christus. Manchmal kommt uns das so rüber, als wenn Pontius Pilatus sich freisprechen könnte. Aber Pilatus hatte Mitschuld. Dieses Ansinnen der Juden, ihm zu sagen, ja, wir verklagen dich beim Kaiser, das hätte er wegwischen können. Es war egal. Ob die Vorkommnisse, von denen wir hier in Kapitel 13 jetzt gehört haben, ob die eben diese Aufstände waren, von denen ich jetzt berichtet habe, wissen wir nicht genau. Ist auch nicht so wichtig. Es zeigt aber die Härte des römischen Vorgehens in Israel. Die Vorgehensweise des Pilatus in Kapitel 13 zeigt auf jeden Fall, dass er unter den Galiläern, die da umgekommen sind, Aufrührer vermutete. Und er ließ sie töten im Tempelbereich, wo sie opferten, sodass sich also das Blut der Getöteten mit den der Opfertiere vermischte, so wie es hier in Vers 13,1 steht. Und der zweite Vorfall, von dem hier berichtet wird und der Jesus zugetragen wurde, ist der, dass etwa zur gleichen Zeit ein Turm eingestürzt ist am Teich von Siloa. Dieser Siloa-Teich befindet sich südöstlich von Jerusalem und wird uns in Johannes 9,7 beschrieben. Und bei diesem Einsturz dieses Turms kamen 18 Menschen ums Leben, so wie hier berichtet ist. Und beide Ereignisse, sowohl das von den Galiläern als auch dieser Einsturz des Turmes, ließ die Juden vermuten, dass sowohl die einen wie auch die anderen eine besondere Schuld hatten, dass ihnen das passiert ist, dass sie tot geblieben sind und dass sie dafür bestraft worden wären. Jesus konfrontiert die Juden, die zu ihm kommen, mit ihren eigenen Gedanken, indem er ihnen Fragen stellt. Indem er die besondere Schuld der Getöteten verneint, verleiht er dem Problem der Juden eine viel, viel größere Tragweite und vermeidet sogar, den Zusammenhang herzustellen mit Pontius Pilatus. Das war gar nicht wichtig. Lukas 13,2. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Und in Vers 4: Oder jene 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Weder im ersten noch im zweiten Fall lag eine besondere Schuld dieser Menschen vor. Vielmehr sollte das Volk erkennen, welche allgemeine Schuld auf ihnen lag, da sie ja die Person Jesu Christi, des Messias, ablehnten. Das war ihre allgemeine Schuld, die auf allen, die ihn ablehnten, lag. Und um diese Schuld sollten sie sich Gedanken machen. Die Galiläer, die getötet worden sind, unterschieden sich in ihrer Schuldhaftigkeit vor Gott in keiner Weise von allen anderen, die Jesus Christus ablehnten. Und in gleicher Weise galt das auch für die Juden, die beim Einsturz dieses Turmes umgekommen waren. Sie hatten die gleiche Schuld, nicht mehr und nicht weniger, wie alle anderen Bewohner von Jerusalem, sagt Jesus, die ihn als Messias ablehnten. Daher fordert sie Jesus auf, Buße zu tun. Sondern, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen, sagt Jesus. Denn ihre Schuld bestand in der Ablehnung seiner Person. Das Schlüsselwort, was hier steht, in dem Text lautet auch, oder in manchen Übersetzungen steht ebenso. Sie werden auch oder ebenso umkommen. Das sagt ihnen Jesus in Lukas 13, 3b und 5b. So wie die umgekommen sind im Tempelgebiet oder die beim Turm, so werdet ihr auch alle umkommen, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut. Jesus unterstreicht hier, dass Ereignisse wie Unfall, Krankheit oder Tod nicht zwangsläufig eine Strafe Gottes ist. Das kann mal sein, aber es ist nicht zwangsläufig eine Strafe Gottes, wenn uns Unfall, Krankheit oder Tod ereilen. Denn wenn dem so wäre, müssten alle Menschen, die Jesus nicht als ihren Erlöser angenommen haben, müssten ja ständig von Krankheit, Unfall oder Tod betroffen sein. Und alle, die Jesus gehören, die müssten davon verschont geblieben bleiben. Das wäre die Folge. Aber ist das so? Wie viele sind heute in der Gemeinde krank? Wissen wir nicht alle, dass uns Unfälle drohen? Und wissen wir nicht, dass auch der Tod uns jederzeit bedrohen kann? Es ist also nicht immer so, dass Strafe, die wir so bekommen, dass das von Gott gewollt ist. Es passiert ganz einfach. Und wir können Gott auch nicht dafür verantwortlich machen. Tragödien, wie wir sie hier beschrieben bekommen haben, sind nicht immer Bestrafungen Gottes. Und es wäre falsch, wenn wir uns dazu hinreißen ließen, Spekulationen darüber anzustellen, indem wir Gott diese Tragödien, diese Strafen vielleicht zuschreiben und vielleicht sogar darüber urteilen. Wenn Gott tatsächlich auf diese Art und Weise strafen würde, dann müssten doch alle die, die Gott nicht kennen, ständig mit Unfall, Krankheit oder Tod zu tun haben. Und alle, die Jesus Christus folgen, müssten davon verschont bleiben. Dabei zeigt sich gerade in unserer Gesellschaft ein ganz anderes Bild, was genauso verwerflich ist. Dass beim Vorkommen solcher Ereignisse Gott in anderer Weise Vorwürfe gemacht werden. Da wird nicht von einer besonderen Schuld der Menschen ausgegangen. Im Gegenteil, das waren doch alles Gute. Vielmehr wird die Frage gestellt, warum lässt Gott das zu? Magdeburg? Warum hat Gott das zugelassen? Das stellen sich Menschen, ja, sich selbst die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum lässt er solche Dinge geschehen? Und das ist eigentlich, diese Frage ist schon ein Vorwurf an Gott. Er wird da irgendwie zu dem Verantwortlichen gemacht. Und das ist verwerflich und das ist auch falsch. Vorwürfe gegen Gott mit Schuldzuweisungen gegen ihn sind ein Zeichen dafür, dass Menschen Gott ihn als verantwortungsloses Wesen sehen. Dabei hat er immer nur eins im Sinn, nämlich unser Heil. Und unser Heil besteht darin, dass wir umkehren von unserem sündigen Leben. Diesen Fehler machten auch die Freunde von Hiob. Sie vermuteten, dass Hiob doch in seinem Leben in der Vergangenheit irgendetwas Schlimmes getan haben musste, dass er so bestraft worden ist. Sie kannten nicht die Wette, die Gott eingegangen ist mit dem Satan. Und so unterstellten sie Hiob, in irgendeiner Weise muss der mal was getan haben in der Vergangenheit, dass Gott ihn so straft. Und sie wären beinahe von Gott getötet worden, wenn Hiob nicht für sie gebetet hätte. Für diesen Vorwurf an Gott hätte Gott sie selbst beinahe getötet. Und wirft das Ganze nicht auch gleich die Frage auf nach der Schuld von Jesus Christus? Er ist doch ebenso bestraft worden. Wie es Menschen tun, die das Werk Christi nicht kennen und nicht schätzen. Und dabei wissen wir doch, dass er ganz und gar ohne Sünde war und nur zum Tragen unserer Schuld Mensch geworden ist. 2. Korinther 5, 21. Da steht: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Deshalb ist Jesus Christus gestraft worden, wegen unserer Schuld, nicht wegen seiner Sünde. Und wäre es deshalb nicht erforderlich, wenn Gott so straft, umgehend umzukehren? Kurz davor steht in 2. Korinther, in den Versen 20, da steht: So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Nichts anderes fordert hier auch Jesus Christus. Kommt mit Gott ins Reine, damit ihr von Tod, vom ewigen Tod, nicht betroffen seid. Diese Umkehr, diese Buße fordert Jesus von dem Volk Israel und er fordert sie auch von jedem von uns, einem jedem Menschen. Nicht jedoch, weil sich dahinter Strafe verbirgt. Strafe wie Unfall, Tod oder Krankheit. Sondern weil er uns so liebt, dass er am liebsten hätte, dass alle Menschen gerettet würden und dass kein Mensch verloren geht. Sondern dass alle das ewige Leben erhalten. Das bringt das Gebet von Jesus im Johannesevangelium in Kapitel 17 zum Ausdruck, wo Jesus Christus selbst um diese Menschen ringt, die Gott ihm gegeben hat. Und dieses Zwiegespräch mit seinem Vater zeigt nochmal ganz deutlich, wie er für uns eintritt, wie er sein Leben gibt, opfert, damit wir Leben erhalten können. Die Frage an uns Leser dieses Textes lautet also nicht, wieso diese Menschen unter Pontius Pilatus oder beim Einsturz des Turmes sterben mussten. Das ist nicht die Frage. Sondern, mit welcher Berechtigung leben wir eigentlich noch, da wir doch alle Sünder vor Gott sind? Mit welcher Berechtigung leben wir eigentlich noch? Weil jeder von uns Schuld vor Gott hat. Die Antwort darauf gibt uns ein Wort aus 2. Petrus 3,9. Und da steht: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Das bedeutet hier, der Gerichtstermin bei Gott steht schon fest. Der wird nicht verschoben. Nur Gott weiß den Gerichtstermin. Aber der steht schon fest. Der wird also nicht hinausgezögert, sondern den hat Gott schon beschlossen. Und dann steht da weiter: Sondern er ist langmütig, Gott ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Raum zur Buße bedeutet Zeit zur Buße haben. Solange du auf dieser Erde lebst, hast du Raum zur Buße. Mit dem irdischen Tod endet dieser Raum, endet diese Zeit. Danach gibt es keine Buße mehr. Und dann gibt es auch keine Vergebung der Sünden. Wie oft reden wir über den Tod von anderen, wo wir sehen, da ist jemand gestorben. Und vergessen dabei das Wichtigste, nämlich uns die Frage zu stellen nach unserem eigenen Tod. Stell dir mal die Frage: Wie hoch ist die Todesrate bei Menschen? Wie hoch ist die Todesrate bei Menschen? 100%. 100%. Ein Tod pro Person. Das hat Gott festgelegt. Ein Tod pro Person. Interessant, ne? Du kommst da nicht raus. Jesus ermahnte seine Zuhörer, Buße zu tun und umzukehren, damit sie nicht in das Gericht kamen, das den endgültigen Tod bedeutet hätte. Nämlich die Trennung von Gott. Sie hatten diese irdische Trennung selbst gewählt. Trennung von Gott, indem sie den Messias nicht anerkannten. Aber die Barmherzigkeit Gottes war so groß, dass er sie darauf hinwies, das muss geändert werden. Sonst bleibt ihr in diesem Zustand auch nach eurem irdischen Tod getrennt von mir. Das ist die Hölle. Denn den irdischen Tod mussten sie alle erleiden. Erinnert euch, 100%. Ein Tod pro Person. Den irdischen Tod mussten sie erleben, genau wie diese Galiläer, die getötet wurden durch Pontius Pilatus, und genau wie die Leute, die durch einen Unfall, durch diesen Einsturz des Turmes umgekommen sind, diese 18 Menschen. Jeder von ihnen musste bewusst sein, jedem von ihnen, dass irgendwann ihr eigener irdischer Tod vor ihnen steht. Und nur eine Generation weiter, rund 40 Jahre, ereignete sich das, was Jesus hier eigentlich schon prophezeite. Als die Römer die Fundamente Jerusalems bei deren Erstürmung im Jahre 70 untergruben, stürzten die Stadtmauer und die Wehrtürme ein und begruben die Juden unter sich und diese erlitten den Tod. Seht ihr die Parallelen zu dem Turm? Und was hier beschrieben ist bei Flavius Josephus, als diese Wehrmauern und diese Türme zusammenstürzten und die Juden erschlugen, genau wie diese 18 erschlagen worden sind. Und als dann die Römer in den Tempelbereich eingedrungen waren, da fanden sie die Juden, die gerade beim Opfern waren, die dorthin gepilgert waren. Und den Römern war das völlig egal. Sie haben alle diese Juden im Tempelbereich umgebracht. Und auch hier wieder die Parallele. Und so vermischte sich das Blut dieser Juden mit dem Blut der Opfertiere. Eine Generation hat es gedauert, bis Gott Gericht gehalten hat über dieses Volk. Um jedoch die Barmherzigkeit und die Güte Gottes darzustellen, erzählt Jesus nun im zweiten Teil dieses Gleichnis von diesem Feigenbaum. Und dabei ist für uns leicht zu erkennen, wer diese einzelnen Personen sind. Da gibt es einen Besitzer dieses Weinbergs, das ist Gott. Und der Feigenbaum ist das Volk Israel. Dieser Feigenbaum, der Frucht bringen sollte. Und der Weingärtner, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus Christus. der für den Feigenbaum, nämlich das Volk Israel, eintritt vor Gott, vor diesem Besitzer des Weinberges. 3 Jahre hatte der Baum keine Früchte gebracht. 3 Jahre war die Wirkungszeit Jesu Christi. Seht ihr die Parallelen? Dieser Weingärtner, er bittet sich noch 1 Jahr. Und wir machen es nicht fest an diesem Jahr. Aber im 4. Jahr, am Passafest, lehnte das Volk Israel Jesus Christus endgültig ab. 3 Jahre hatte er unter ihnen gewirkt. Und dann kam die Endgültigkeit ihrer Ablehnung, nämlich indem sie ihn am Kreuz töteten, indem sie seinen Tod gefordert haben. Jesus Christus lässt in diesem Teil offen, ob der Weingärtner im Gleichnis den Feigenbaum retten kann. Wir finden keine Antwort. Interessant, ne? Es bleibt offen. Wird er nach Ablauf der Frist von 1 Jahr, wenn er den Boden neu beackert hat und gedüngt hat, wird der Feigenbaum dann Frucht bringen? Steht hier nicht. Wir sollen aber darüber nachdenken. Diese Frage bleibt bewusst für uns offen. Hat das Volk nach der Kreuzigung Jesu Früchte hervorgebracht? Scheinbar nicht. Die Barmherzigkeit Gottes schenkte ihnen eine ganze Generation, 40 Jahre fast, eine ganze Generation Zeit zur Umkehr, Zeit zur Buße. Erst dann ließ der Herr Gericht über sie ergehen, indem er das ganze Volk auslöschte und in die Welt zerstreute. Ab diesem Zeitpunkt gab es keinen Staat Israel mehr. In gleicher Weise wie damals handelt Gott auch heute noch. Noch ist für Menschen Zeit, dem Gericht Gottes zu entgehen. Und obwohl die Mehrheit der Menschen sich von Gott abgewandt hat, hält Gott sein Gericht immer noch zurück. Es ist immer noch Gnadenzeit. Immer noch besteht die Möglichkeit, dass Menschen zu Gott kommen, dass sie sich zu Jesus Christus bekennen und dass damit ihr ewiger Tod weggewischt wird, getilgt wird. Den irdischen Tod müssen alle erleiden, wie wir gehört haben. Aber es geht hier um mehr. Es geht um den endgültigen Tod, die Trennung von Gott auf Ewigkeit. Und immer noch besteht diese Gnadenzeit in der ganzen Welt, dass Menschen davon Gebrauch machen können, weil Gott ihnen das anbietet. Gott hält also sein Gericht immer noch zurück. Der Zeitpunkt steht schon fest, aber noch hält er zurück. Und seien wir uns aber gewiss, so wie es in den Tagen Israels zum Gericht kam, so wird es auch irgendwann mal zu einem Gericht kommen über die Menschheit. Erinnern wir uns an die Sintflut. Ein tolles Beispiel aus dem Alten Testament. Gott hat 100 Jahre, die 100 Jahre des Baus der Arche, hat er Gnade eigentlich walten lassen, indem er nicht gleich Schluss gemacht hat. Die Menschen hatten 100 Jahre Zeit, sich zu ihm zu bekennen, zu bekehren, ihn zu erkennen als ihren Herrn. 100 Jahre Zurückhaltung des Gerichts. Gott ließ die Juden damals nicht darüber im Unklaren. Und das gilt in gleicher Weise auch für uns. Denn wir lesen in Matthäus 3, 7 bis 10, als Johannes der Täufer zum Volk spricht und er sagt, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Ist das eine tolle Parallelstelle zu dem, was Jesus Christus hier sagt? Früchte, die der Buße würdig sind, das fordert schon Johannes der Täufer. Und denkt nicht, sagt er weiterhin, denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben ja Abraham als Vater. Das war ihre Begründung. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham, aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Und jetzt kommt die Drohung in die Zukunft hinein. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Daher sollte uns die Frage nach der Frucht im Gleichnis von Jesus über den Feigenbaum nicht allzu sehr beschäftigen. Nicht allzu sehr. Vielmehr sollten wir uns eine andere Frage stellen. Was für ein Feigenbaum im Weinberg Gottes bin ich eigentlich? Was für ein Feigenbaum im Weinberg Gottes bin ich eigentlich? Bringe ich Frucht für meinen Weingärtner? Gott möchte Frucht in dir und auch in mir sehen. Hier steht, da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz, steht hier. Wenn du also keine Frucht für Gott bringst, dann lebst du eigentlich ein unnützes Leben. Du bist nichts Nutz, zu nichts Nütze. Das sind harte Worte. Aber das sind nicht meine Worte, sondern das sind Worte von Jesus Christus. Du bist Gott nicht viel wert, wenn du keine Frucht bringst. Und wir alle müssen uns die Frage stellen, ob wir unnütz sind im Weinberg Gottes oder ob wir gute Fruchtbringer sind. In Jakobus steht das. Ein Glaube ohne Frucht, also ein Glaube ohne Werke, ist ein toter Glaube. Ein toter Glaube. Wenn du also keine Frucht im Weinberg Gottes bringst, dann lebst du eigentlich umsonst. Dann bringst du keine gute Frucht für Gott. Und dann gleichst du dem Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und wir wissen, dass dieser Feigenbaum abgehauen wird und ins Feuer geworfen wird. Ein jeder von uns muss sich das bewusst machen, dass Gott irgendwann mal nach unseren Früchten fragen wird. Und wenn du dann keine Früchte vorzuweisen hast, wie stehst du dann da? Stell dir die Frage bitte heute Morgen selbst. Amen. Haben wir noch ein Lied?